Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal.
Ein falscher Blick, zu lange angestarrt, ein provokanter Kommentar und es kann schon mal auf die Fresse geben. Heute beschäftigt uns hier im Podcast, warum manche Menschen gewalttätig werden. Wir checken, was die Wissenschaft zu dem Thema herausgefunden hat und reden mit Maximilian Pollux. Er war schon als Jugendlicher kriminell, wurde mit 21 verurteilt und war dann fast 10 Jahre in Haft. Unter anderem wegen Drogenhandel, bewaffneten Raubüberfällen und gefährlicher Körperverletzung. Heute ist Maximilian unter anderem Anti-Gewalt-Trainer, hat dazu den Verein Sichtweisen gegründet, mit AI wird das geschrieben, und Maximilian erzählt auf YouTube von seinen Erfahrungen mit Gewalt. Maximilian, hallo.
Hallo Charlene.
Lass uns doch erstmal auf deine Vergangenheit gucken und dann schauen, was du jetzt machst.
Okay.
Deine erste Schlägerei in deinen Teenie-Jahren, wie war das da?
Also die Teenie-Jahre waren bei mir wirklich sehr, sehr schwierig. Ich weiß heute, ich hatte damals einfach kein Selbstbewusstsein und habe Herausforderungen recht schnell persönlich genommen. Also ein typisches Beispiel ist, ich bin in Nürnberg aufgewachsen, du sitzt in der U-Bahn, damals gab es noch keine Handys, also hat jeder irgendwie gerade ausgestarrt und man begegnet dem Blick von dem anderen Gleichaltrigen. Und dann hast du so eine Situation, in der man eigentlich leicht wegschauen kann, aber wenn du das eben nicht gelernt hast, wenn du damit nicht umgehen kannst, und dann guckst du dorthin und der andere guckt und jetzt will keiner von beiden wegschauen und dann hat man dieses sich anstarren eigentlich schon fast wie im Tierreich, so wenn Hunde das machen, dann merkst du schon so, ach komm, trenn doch mal die Situation, und wenn dann aber keiner da war, um das zu trennen, konnte es passieren, dass das Starren so weit ging, bis dann einer gesagt hat, was schaust du so blöd?
Mhm.
Und das gibt es, glaube ich, in jedem Dialekt, in jeder Sprache, in jeder Stadt, irgendeine Version davon so, hey, was guckst du so? Und ja, darauf folgt dann so, ja, wie, was schaue ich? Und die Eskalationsspirale begonnen sich zu drehen.
Wie war das für dich, da dann auch so stark körperlich zu werden? Ist ja auch eine Grenzüberschreitung, ne?
Die Grenzüberschreitung ist es für Leute, die früh zuschlagen oder viel zuschlagen, dann gar nicht mal mehr so sehr, sondern es ist eher, die ganze Grundsituation ist natürlich auch für den Täter anstrengend, weil er sich ständig in einem Kriegszustand mit seiner Umwelt befindet. Und für jemand wie mich war tatsächlich das draußen sein oder draußen unterwegs sein, hat sich oft angefühlt wie ein Gefahrenzustand. Also es war einfach Gefahr. Und ich habe besonders Gleichaltrige oder ältere Männer, habe ich eben als potenzielle Feinde wahrgenommen. Und wenn man mit so einem Mindset draußen unterwegs ist, und das haben viele der Jugendlichen, mit denen ich heute arbeite, auch, dann begegnet einem die Außenwelt auch feindlich. Also wer rausgeht und einen Feind erwartet oder einen Feind sucht, der wird einen finden.
Du musst ja ziemlich stark gewirkt haben oder konntest da auch, sag ich mal, auf der Straße überzeugen. Du warst ja viel in so Gewaltdelikte verwickelt.
Aber das ist eher das Gegenteil, weil ich eben.
Aha, hau raus.
Weil ich eher ein Schlank und Brille und eher kein 2 Meter 120 Kilo Brocken war, sondern eher schmächtig. Und das hat wieder reingespielt in mein eigenes Selbstbewusstsein. Also das Kernthema der Jugendlichen, die heute auf der Straße kämpfen, ist eigentlich Selbstbewusstsein und mangelnder Selbstwert. Dadurch entstehen dann eben Kränkungen leichter. Und Kränkungen sind das, oder eingebildete Kränkungen sind das, was dann im Endeffekt zu Gewalt führt.
Das heißt, du bist dann trotzdem in so eine Situation reingegangen, ohne zu wissen, wie es ausgeht? Oder wusstest du schon, ich sag jetzt mal so doof, ich gewinne das?
Nee, wenn ich weiß, ich gewinne das, schlage ich meiner Erfahrung nach weniger. Also die Leute, die gewaltkompetent sind, die sich ihrer eigenen Kraft bewusst sind, die vielleicht sogar Kampfsport machen und wissen, wie sie sich wehren können, die kommen eigentlich seltener in solche Situationen. Ich habe es jetzt schon mal gesagt und es ist mir fast ein bisschen unangenehm, aber dieser Vergleich zum Tierreich, wir sind eben doch Tiere. Wir sind zwar sehr, sehr kluge Tiere manchmal, aber soweit ist es dann doch wieder nicht weg. Und jeder kennt, glaube ich, diesen Begriff des Angstbeißers. Ein selbstunsicherer Hund, der beißt viel schneller als ein selbstsicherer. Und bei mir war es nicht anders und es ist bei den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, nicht anders. Desto mehr Angst die haben, desto schneller üben die Gewalt aus. Und das ist eigentlich paradox und die würden es auch selber oft so nicht definieren. Also hättest du mir damals gesagt, du bist in dieser Situation eskaliert, weil du eigentlich Angst hast, hätte ich gesagt, nein, So, ich lasse mich nur nicht verarschen, hätte ich gesagt. Und in Wirklichkeit ist es aber Selbstunsicherheit. Das nächste ist, warum ist es dann die Lösungsstrategie Gewalt? Also wir haben die härtesten Intensivtäter, die wir haben, sind durch die Bank alle selbst Opfer geworden. Sei es durch gewalttätiges Elternhaus, sei es durch Mobbing-Erfahrungen im Kindesalter, sei es durch einfach ältere Brüder, Geschwister, Cousins, was auch immer. Hm. Mir ist noch kein Täter begegnet, der selbst nicht irgendwie Opfer war.
Wenn ich das so nachfragen darf, wenn du darüber reden möchtest, woran lag das bei dir, dass du gewalttätig geworden bist?
Tatsächlich auch diese Mischung zwischen nicht genau wissen, wer ich bin, dann gleichzeitig hatte ich meine Vorbilder in der Welt gefunden. Also ich komme tatsächlich, bin recht früh in die kriminelle Welt abgerutscht, in der es Gewalt als Lösungsstrategie nicht nur letztes Mittel, sondern viel früher schon Mittel zum Zweck. Deswegen war für mich Gewalt relativ natürlich. Also ich habe auch nicht gedacht, dass das jetzt falsch ist, sondern ich dachte, das sind die folgerichtigen Schritte. Ich hatte später dann weniger diese Auseinandersetzungen mit Fremden, aber nehmen wir das Beispiel, jemand bezahlt mich nicht. Jemand hat von mir irgendwas gekauft und möchte mir das Geld nicht geben. Dann war für mich damals ganz klar, ich frage noch einmal, dann drohe ich und wenn er das nicht gibt, dann verletze ich denjenigen.
Mhm.
Und das war für mich ganz natürlich. Also es war jetzt nicht irgendwas, worüber ich nachdenken musste.
Wie war das für dich, jemanden dann zu verletzen? Also psychisch, körperlich oder warst du da wie im Tunnel?
Wie gesagt, es war Mittel zum Zweck und insofern kein moralisches Problem.
Du hast ja schon so eine Palette, sag ich mal, an Gewalttaten begangen. Das heißt, du hast dann auch nicht darüber nachgedacht, welche Folgen das für die andere Person haben könnte.
Mir waren die Folgen ja bewusst. Also ich habe damals noch nicht wirklich was von Traumata oder Folgestörungen gewusst. Ich glaube auch, dass wir da große Schritte gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir in der Schule auch über so etwas nachdenken. Ich habe ein Beispiel von einem anderen Bekannten von mir, der jemanden geschubst hat, in der Schule damals als Kinder, der hat den geschubst und der ist hingefallen und hat sich irgendwie die Vorderzähne ausgeschlagen beim Hinfallen. Für den Schubser war das absolut kein Thema. So, der hat den geschubst, der ist blöd gefallen, der hat sich deswegen nicht schlecht gefühlt, der hat eigentlich nie wieder darüber nachgedacht. Und dieser Junge hat aber einen irgendwie 5-jährigen Leidensweg vor sich gehabt mit Operationen, Sprachstörungen, aufgrund der Sprachbeeinträchtigung, psychischen Problemen. Der hat so viel unter diesem Schubser gelitten und es ist dem Täter aber gar nicht bewusst geworden. So. Und so war es bei mir auch ganz oft. Also ich habe nie gedacht, dass jemand, den ich dann verletze, danach deswegen andere Probleme außer der körperlichen hat. Das war mir gar nicht bewusst.
Du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest als Antigewalttrainer. Du warst im Gefängnis, mehrere Jahre Haft. Wie kam denn bei dir dieser Wandel?
Also Wandel ist immer ein Prozess. Es ist nie ein einzelner Moment. Vielleicht ist es ein Moment, der den Impuls gibt. Aber um dem dann nachzugehen, gehört ganz viel dazu. Also man macht Rückschritte. Man muss erstmal rausfinden, dass man falsch lag. Das ist ein langer Prozess. Das ist sehr, sehr schwierig, besonders sich dann einzugestehen, dass das, was man ist oder das, was man tut, das, woran man geglaubt hat, dass das nicht in Ordnung ist.
Mhm.
Und das ist immer ein Prozess. Und dazu gehört ganz, ganz viel. Da gehören Rückschritte auch dazu. Dazu gehört der Wille. Dazu gehört ein neues Selbstbild, dem man entgegenstrebt. Dazu gehören Vorbilder. Es ist nicht einfach.
Ich denke jetzt gerade so an Kinder, Jugendliche, du hast sie gerade erwähnt. Wie versuchst du denen denn nahe zu bringen, sich gegen Gewalt oder diesen inneren Impuls zu entscheiden? Weil dazu gehört ja irgendwie auch, du hast gerade gesagt, eine Entwicklung, eine gewisse Reife. Wie machst du das?
Mhm. Warum greifen Kinder dazu? Zum Beispiel, nehmen wir an, du bist relativ schmerzunempfindlich, du bist relativ schnell, du bist relativ stark und du hast ein gutes Gefühl dafür, wann man schlagen müsste, um eine Schlägerei zum Beispiel zu gewinnen. Also du bist ein guter Kämpfer. Dann hast du Fähigkeiten, die im Jahr 2023 in der Schule nichts mehr wert sind. Wenn du jetzt das Problem hast, dass du gleichzeitig nicht gut in Mathe bist, nicht gut in Deutsch bist, nicht gut still sitzen kannst, nicht gut ein Tafelbild erkennen kannst, dann bekommst du in der Schule eigentlich keine Möglichkeit, gelobt zu werden. Du bekommst aber eine Menge Möglichkeiten, geschimpft zu werden. Und die Kids, mit denen ich arbeite, viele von denen sind sehr, sehr talentiert in Dingen, die ihnen 2023 nichts mehr nützen in unserer Gesellschaft. Wir brauchen niemanden mehr. Wir brauchen Körperkraft nicht mehr. Es hilft niemandem. Und gleichzeitig werden sie aber oft geschimpft, weil sie eben in den Sachen, die wichtig sind, in der Schule heute nicht gut sind. Und da kann ich anknüpfen. Ich kann also Möglichkeiten oder Situationen kreieren, in denen diese Kids gut sind. Sei es über Sport, sei es über irgendwelche anderen Dinge. Dann habe ich eine Chance, dass die sich dieses Lob nicht irgendwo anders suchen. Denn eins ist klar, die allermeisten Menschen suchen Anerkennung für das, was sie sind.
Ja, so gesehen werden, ne? Das heißt, du lenkst diese Energien oder ich sage jetzt mal dieses Potenzial einfach so ein bisschen um.
Nicht ich lenke das um, sondern ich kreiere Situationen, in denen das positiv sein kann. Und es ist dasselbe bei mir. Guck mal, ich habe für die Dinge, die ich früher geschimpft wurde, damit verdiene ich heute mein Geld. Nämlich nicht still sitzen können und viel reden. Weißt du, das ist genau das, was ich auf YouTube mache. Ich quatsch die ganze Zeit vor mich hin und mache Unsinn. Und werde dafür heute bezahlt. Das ist das, wofür ich früher Verweise bekommen habe.
Ja, läuft bei dir.
Bei mir läuft ja.
Sag mal, wir haben ja über diese Situation gesprochen. Irgendjemand fühlt sich auf der Straße schief angeguckt. Ich würde mal behaupten, das kennen sehr viele von uns. Kann man so eine Situation, in der es gefährlich werden könnte, entschärfen? Also was ich meine ist, wie kann ich mich selbst davor schützen?
Es gibt natürlich kein Universalrezept, mit dem man dann wirklich jeden Streit aus dem Weg gehen kann, außer bleib zu Hause. Und es ist natürlich keine Alternative. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich jetzt zum Beispiel meinen Kids, die Anti-Gewalt-Trainings schon machen, denen sage ich sowas tatsächlich. Also der sicherste Weg, um so eine Situation zu vermeiden, wäre zum Beispiel dann nicht mehr nachts vor einem Club rumzuhängen, nicht mehr dort zu sein, wo betrunkene Männer sind, weil das tatsächlich einfach Situationen sind, in denen Streit leichter passiert. Aber auf der anderen Seite tut es mir auch immer leid, dann dieses Vermeiden. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hilft es, wenn man in der Situation ein bisschen diesen alten Spruch, der Klügere gibt nach. Das heißt, mit jemandem, der eh schon auf 180 ist und der jetzt unbedingt kämpfen will, noch zu diskutieren, ist oft nicht der richtige Weg, sondern dann ist tatsächlich der Rückzug der richtige Weg. Also Distanz zwischen dich und den Aggressor bringen, wenn es irgendwie geht. Vielleicht auch mal früher aussteigen, als man eigentlich vorhatte. Vorausschauend agieren heißt, wenn ich sehe, gerade als junger Mann, ich sehe, das ist schon eine Gruppe, die vielleicht betrunken ist, dann vielleicht schon vorausschauend die Straßenseite wechseln. Das sind alles Dinge, die, wenn ich meinen Klienten sage, die sagen dann alle, aber das geht doch nicht, wieso soll ich da jetzt den Schwanz einziehen? Und tatsächlich ist das aber wohl klügste Maßnahme in der Situation.
Ich habe auch gesehen, dass du journalistisch dich mit dem Thema Gewalt beschäftigst. Du hast eine eigene Reportagerei, gibt es in der ARD-Mediathek. Was hast du da nochmal für dich so mitgenommen?
Witzig, da habe ich tatsächlich, und zwar in der Folge, in der ich mich mit Bare-Knuckle-Boxing und so ein bisschen diesem Hooligan-Thema auseinandergesetzt habe, da habe ich tatsächlich das Wort Gewaltkompetenz von dem Sozialpädagogen gehört. Und es war so ein bisschen, ich kannte das aus der Konsumkompetenz, eben aus der Substanzgebrauchsstörung und so, dass man eben lernen kann, anstelle von Abstinenz auch eine Kompetenz zu entwickeln für gewisse Substanzen. Und das habe ich da das erste Mal in Bezug auf Gewalt gehört. Und was damit gemeint war, ist, dass eben die Theorie dahinter war, Gewalt ist Teil des Lebens. Und wenn jemand nie gelernt hat, damit umzugehen, wird er leichter Opfer, aber auch leichter Täter. Heißt tatsächlich über Sport, es muss nicht immer Boxen sein, es kann auch Ringen sein, es kann auch ganz andere Sachen, Karate, Taekwondo, whatever, eben zu lernen, zu einen, ich bin nicht aus Glas, so, also wo sind meine eigenen Grenzen, zum anderen aber auch, was richtet es an oder was kann es anrichten, wenn ich jemand anderen irgendwie angehe. Und dass diese Wechselwirkung dazwischen eben Gewaltkompetenz entstehen lässt und diese Leute dann normalerweise auch nicht in gefährliche Situationen auf der Straße verwickelt werden. Und da sprechen die Statistiken eigentlich auch eine deutliche Sprache. Also die gefährlich mit Gegenständen, zum Beispiel gegen andere Menschen gehen, sind oft Leute, die keine Gewaltkompetenz haben.
Danke, Maximilian, fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Über die Entstehung von Gewalt und wie man auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen ganz praktische Gewaltpräventionsarbeit entwickelt, darüber macht sich Frederik Tetzlaff Gedanken. Er arbeitet bei der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalitätsprävention. Hi Frederik.
Hi, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Warum schlagen denn manche junge Erwachsene in der Situation zu und andere, die können eher ruhig bleiben?
Ja, wir sehen in der Wissenschaft im Prinzip vier verschiedene Bereiche, wo wir erkennen, da gibt es bestimmte Risikofaktoren. Und Risikofaktoren sind dann einfach so Faktoren, wo wir merken, wenn die vorliegen, dann sind die jungen Erwachsenen tendieren dann eher dazu, gewalttätig zu handeln, als wenn die nicht vorliegen. Das sind so die Bereiche Familie. Bei Kindern, jungen Erwachsenen würde man noch den Bereich Schule mit dazu nehmen, der zweite Bereich. Dritter Bereich ist eben so die Freundinnen, Freunde, so die Peer Group. Und dann als vierten Punkt haben wir noch die Nachbarschaft, in der Menschen leben, in der sie sich aufhalten. Und wenn aus diesen vier Bereichen verschiedene Risikofaktoren zusammenkommen, also wenn die zusammenwirken auf die jungen Erwachsenen, auf die Heranwachsenden einwirken, dann sagen wir, da ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass diese Person auch gewalttätiges Verhalten zeigt.
Gibt es auch sowas wie eine charakterliche Veranlagung zu Gewalt? Du hast ja jetzt so ein bisschen von so äußeren Faktoren gesprochen.
Ich habe ja eben schon bei diesen Risikofaktoren gesagt, da sind verschiedene Bereiche. Da müssen auch mehrere Risikofaktoren zusammenkommen. Da reicht jetzt nicht ein einzelner, dass man sagt, wenn der Risikofaktor XY jetzt zutrifft auf eine Person, auf einen Heranwachsenden, auf einen jungen Erwachsenen, dann wird diese Person auf jeden Fall gewalttätig. Und so ähnlich würde ich dann bei den charakterlichen Veranlagungen sagen, das kann ein Teil sein, das wird nie der größte sein. Das ist ein kleiner Teil, der vielleicht dazu beitragen kann, viel wichtiger ist. Aber das Großwerden in der Gesellschaft, wie werde ich Mitglied meiner Familie, wie werde ich Mitglied in meiner Nachbarschaft, wie werde ich da behandelt, wie werden soziale Normen umgesetzt, und das ist der viel entscheidendere Punkt als charakterliche Veranlagung.
Wir haben auch mit Max gesprochen, der selber Gewalt ausgeübt hat. Jetzt ist er Anti-Gewalt-Trainer und er hat erzählt, dass er damals vor allem unsicher war und ein geringes Selbstwertgefühl hatte und das ein Grund dafür war, warum er auch so ausgeteilt hat. Ist dir das in der Wissenschaft häufiger begegnet?
Ja, auf jeden Fall. Also wir kennen ein Modell, nach dem auch viel gearbeitet wird. Das ist das Modell der sozialen Entwicklungsstrategie. Und da unterscheiden wir verschiedene Punkte, die vorherrschen müssen, damit Kinder und Jugendliche sich positiv in der Gesellschaft einbringen. Und da gehört unter anderem auch zu, Anerkennung für das zu bekommen, was ich leiste, was ich mache. Wenn ich zum Beispiel mich ehrenamtlich engagiere, dann muss ich das einerseits können, also ich muss die Fähigkeiten dazu bekommen, ich muss das lernen. Wie geht denn das? Wie funktionieren da die Regeln? Ich muss da Anerkennung für bekommen. Also da müssen mir Menschen spiegeln, das ist gut, was du da machst, wir unterstützen das. Und wenn das vorherrscht, dann bin ich schnell bereit, auch soziale Normen, die vorherrschen in der Gesellschaft, in der Stadt, in der Nachbarschaft zu übernehmen und verhalte mich entsprechend proaktiv und sozial.
Ist es nicht eigentlich auch so ein bisschen, ich sag mal, normale menschliche Entwicklung, dass man in einem bestimmten Alter sich auch mal gerne haut?
Ja, klar, also Gewalt im Jugendalter, vor allem auch noch bei jungen Erwachsenen, gehört mit zum Großwerden dazu. Klar, da werden Normen ausgetestet, da werden Regeln ausgetestet und es gehört mit zum Großwerden. Man sagt da in der Wissenschaft, das ist episodenhaft. Also es gibt bestimmte Episoden im Leben, in denen Gewalt vorherrschender ist oder ein größeres Thema ist als in anderen Altersklassen. Aber ganz klar muss man natürlich trotzdem sagen, das ist genau dann auch der Zeitpunkt, wo Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene, Heranwachsende ihre Grenzen auch spüren müssen, wo sie dann merken müssen, hier ist eine soziale Norm erreicht, hier ist eine Grenze erreicht, bis hierhin geht's und nicht weiter. Wenn man das in einem gewissen Alter nicht erfährt, dann steigt eben die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass da Menschen groß werden in der Gesellschaft, die eben bestimmte soziale Normen nicht mehr einhalten und die dann wirklich zu so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Problemfällen werden. Und da ist das Kinder- und Jugendlichenalter ein Alter, wo man ganz gut ansetzen kann mit präventiven Maßnahmen, eben bevor sich problematische Verhaltensweisen manifestieren, würden wir da sagen, also bevor dieses problematische Verhalten sich komplett durchsetzt und sich so ritualisiert.
Was wäre das so, diese Präventivmaßnahmen?
Da gibt es eine ganze Menge. Also da fangen wir mittlerweile relativ früh an. Das ist dann immer noch so eine Diskussion, ist das eigentlich schon Gewaltprävention oder ist das noch Entwicklungsförderung? Also da kann man wirklich in der Kita, in der Grundschule schon anfangen, soziale Kompetenzen zu stärken, Toleranzgefühl, Empathiefähigkeit zu stärken. Das wäre so die Richtung Förderung sozialer Kompetenzen, bis hin dann eben zu Programmen, wo es darum geht, was ist zum Beispiel Mobbing? Wir vermitteln in der Schule, was ist das eigentlich, was macht das mit den Betroffenen, warum ist das schwierig, versetzt euch mal in die Lage. Und dann auch eben mit Kindern und Jugendlichen darüber zu reden, wie kann man es eigentlich verhindern oder welche Regeln setzen wir uns hier vielleicht, damit so Situationen nicht mehr passieren.
Es gibt ja auch so Statistiken, in der Gewalttäter erfasst werden. Was kann man denn sagen, von wem geht am häufigsten Gewalt aus?
Ja, ich habe eben ja schon gesagt, das ist so das Kinder-, Jugendlichen-, junge Erwachsenenalter. Also da sind wir so bei 14 bis 21, 22 Jahren so ungefähr, wo wir da sehen können, dass relativ viele Gewalttaten passieren oder wir beobachten können. Dazu kann man auch sagen, dass grundsätzlich gewalttätiges Verhalten eher bei jungen bzw. nur jungen Männern vorherrscht.
Wie erklärst du dir das?
Es ist ein komplexes Bild. Also es gibt wahrscheinlich wieder einige Menschen, die sich das wünschen würden, zu sagen, dass weil jetzt jemand ein Junge oder ein junger Mann ist, ist er gewalttätiger. Wir sagen da aus der Wissenschaft mit unseren Erkenntnissen, dass zur männlichen Sozialisation, also dem Großwerden in der Gesellschaft, wie das für Männer gerade so funktioniert, dass da Gewalt einen größeren Anteil annimmt als bei Frauen. Also so ein bisschen das, was wir vielleicht manchmal selber so auf der Straße mal aufschnappen oder was dann mal so Thema ist, irgendwie Männer müssen sich Respekt verschaffen, dadurch, dass sie mal klare Verhältnisse schaffen oder mal auf den Tisch hauen oder sich mal gegen Konkurrenten durchsetzen. Das sind alles Sachen, die wir bei Frauen seltener hören und das ist gesellschaftlich so vermittelt. Und da sind einfach die Ansprüche an junge Männer andere als an Frauen, sodass ein entsprechendes Verhalten wir auch häufiger beobachten können.
Was macht ihr denn als Stiftung, um Gewaltentwicklung entgegenzuwirken?
Unser Auftrag ist es vor allem, evidenzbasierte Prävention zu stärken. Evidenzbasiert heißt eben sowas, wie wir gerade besprochen haben. Wir versuchen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es gibt, umzuwandeln in Präventionspraxis, möglichst früh anzusetzen, dass eben problematische Verhaltensweisen gar nicht entstehen. Und das machen wir viel über Transferleistungen. Also wir versuchen zusammenzubringen, Menschen aus der Politik, aus der Wissenschaft und eben auch aus der Praxis, gemeinsame Foren zu schaffen, dass sich alle austauschen können und wir eine möglichst gute Präventionsarbeit eben umsetzen können in Deutschland. Das ist unser Auftrag und da sind wir täglich dabei, daran zu arbeiten.
Danke, Frederik, fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Ihr habt Frederik Tetzlaff gehört. Er arbeitet bei der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalitätsprävention. Danke, dass ihr heute dabei wart. Abonniert gern den Ab21-Kanal. Wochentags bequatschen wir hier immer ein neues Thema mit ganz unterschiedlichen Leuten. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis ganz bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.